The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 18. September.
Und dann müssen die Personen mit Programmen glaubwürdig verschmelzen. Personen sind nicht alles, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Wir haben das bei den Landtagswahlen gesehen. Immer wieder spielt am Ende die Frage, wer tritt an, eine große Rolle. Aber auch wie geschlossen vertreten Parteien die jeweiligen Spitzenkandidaturen.
Sie hörten den Markus Söder aus dem Jahr 2021 auf einer Pressekonferenz, die den Auftakt zu einem unwürdigen Schauspiel zwischen ihm und Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur markierte. Mitentscheidend für den Erfolg ist die Person, so Söder, oder wie er damals in einem internen Gespräch zwischen CDU und CSU formulierte, die Union muss immer vom Stärksten geführt werden. Und damals fand Söder, dass das Söder ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Tag hier im Saal und wahrscheinlich auch draußen an den Bildschirmen. Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Sie hören den Markus Söder von heute. Ob er wirklich überzeugt ist, dass Friedrich Merz der bessere Kandidat ist, das darf bezweifelt werden. Was aber zweifelsfrei ist, Merz ist in der Union der Stärkere. Das ist spätestens mit dem Bekenntnis von Henrik Wüst, NRW-Ministerpräsident und Vorsitzender des gewichtigsten CDU-Landesverbandes, zu Merz als Kanzlerkandidaten deutlich geworden. Und als Star Trek-Fan dürfte Söder eine der berühmtesten Weisheiten von Captain Kirk geläufig sein. Lassen Sie Ihre Bigotterie in Ihren Quartieren. Auf der Brücke ist dafür kein Platz. Markus Söder hat es mit seinem »Ich bin damit fein« etwas weniger pathetisch kirkhaft formuliert, aber die Botschaft ist klar.
Ich habe ein Versprechen gegeben, dass 2021 sich nicht wiederholen wird. Ich halte Wort.
Ein Satz, den Friedrich Merz dann auch in seinem Statement nahezu wortgleich wiederholte.
Als Markus Söder und ich vor 2,5 Jahren unsere gemeinsame Arbeit begonnen haben, haben wir uns gegenseitig fest versprochen, dass ich 2021 nicht wiederholen darf.
Die Union hat ihre Traumata aus der Merkel-Ära in einen Imperativ an sich selbst verpackt. Es darf sich nicht wiederholen. 2015 nicht und 2021 nicht. 2015 war es Merkels Flüchtlingspolitik, in deren Folge es CDU und CSU beinahe zerrissen hätte. Und 2021, am Ende der Kanzlerschaft Merkels, war es der erbitterte Streit in der K-Frage. Nun wird es also Friedrich Merz. Der Mann, der in der CDU radikal das Merkel-Erbe entsorgt hat, sei es in der Haltung zur Atomkraft, der Migration oder den Grünen. Ein Kurs, den die Wähler offensichtlich gutieren. In den Umfragen kommt die CDU derzeit auf Werte, die höher liegen als die aller drei Ampelparteien zusammen. Insofern hat Merz recht, wenn er die CDU die einzig verbliebene Volkspartei nennt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss Merz die Balance zwischen provokativem Oppositionsführer und weitsichtigen Staatsmann finden. Dass er das Staatsmännische beherrscht, hat er jüngst in seiner Bundestagsrede zur Haushaltsdebatte gezeigt. Und es hat sich auch gezeigt, je staatsmännischer sich Merz gibt, desto mehr zwingt er Olaf Scholz in die Rolle des Wahlkämpfers. Zugespitzt formuliert, der amtierende Kanzler wird zum Herausforderer degradiert. Scholz hat sich übrigens auch schon zur Kandidatur von Friedrich Merz geäußert.
Es ist so, dass ich ja schon seit langer Zeit gesagt habe, es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Das hat er mit Markus Söder gemeinsam. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Paul Ronsheimer, der als Journalist den Nahen Osten kennt wie nur wenige, spricht gleich über die Pager-Attacke auf die Hisbollah.
Das ist etwas, was wirklich einmalig ist in der ja auch jetzt laufenden Kriegsphase.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die gute Laune der Microsoft-Anleger. Außerdem basteln wir uns eine eigene Berlin-Image-Kampagne und sagen Bye-bye zu einem Unternehmen, das nur Plastik herstellte und zugleich weltweit allerbeste Freundinnen zusammenbrachte.
Okay, Let's bring you some breaking news now. We're getting reports that a large number of Hezbollah members have been injured across Lebanon after their personal wireless devices exploded.
Israels Armee hat offenbar die Terrormiliz Hezbollah auf eine Art und Weise attackiert, wie es keiner für möglich gehalten hätte. Im Libanon sind Berichten zufolge zeitgleich hunderte Pager explodiert. Tausende Menschen wurden landesweit verletzt, hieß es am Abend, und auch von Toten ist die Rede. Ein 8-jähriges Mädchen soll unter den Opfern sein. Die kleinen tragbaren Funkempfänger werden von den Hezbollah-Kämpfern genutzt, weil eine Kommunikation über Handys als zu unsicher gilt, zu angreifbar. Die Hezbollah drohte noch am Abend mit Vergeltung gegen Israel. Ein Mann, der den Nahen Osten als Journalist, Korrespondent und Reporter kennengelernt hat wie nur wenige, ist Paul Ronsheimer. Er arbeitet bei Bild und bei Welt, für die auch ich bis vor kurzem tätig war. Seit dem 7. Oktober und dem Hamas-Überfall auf Israel berichtet Paul regelmäßig aus der Region. Ich habe ihn am Abend angerufen. Paul, im Libanon sind am Dienstagnachmittag hunderte Pager explodiert, mit denen die Hezbollah-Terroristen untereinander kommunizieren. Es gab Tote und mehr als 2700 Verletzte. Paul, was kannst du über die Hintergründe sagen?
Wie immer bei solchen mutmaßlichen Geheimdienstaktionen, und alle Experten gehen davon aus, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine israelische Geheimdienstaktion handelt, gibt es keine offiziellen Statements aus Israel. Ich habe dort mit vielen gesprochen heute. Dort geht man davon aus, dass das eigentlich nur aus Israel gekommen sein kann. Und es ist eine Aktion, wie es sie so in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Man muss davon ausgehen, dass bei der Lieferung dieser Pager bzw. der Produktion ein Geheimdienst bereits beteiligt war. Wie gesagt, mutmaßlich der israelische, um dafür zu sorgen, dass diese Geräte dann zur Explosion gebracht werden können.
Weiß man, wie man diese Geräte zur Explosion gebracht hat?
Man weiß es bislang nicht. Es gibt Berichte darüber, dass, so beschreiben es Einzelne, diese Geräte heiß gelaufen sind ab einem bestimmten Zeitpunkt. Einige Hezbollah-Vertreter bzw. Hezbollah-Kämpfer, die in der Tasche hatten, haben diese dann auch noch weggeworfen, weil sie es offenbar gemerkt haben. Aber es muss bei der Produktion der Pager etwas passiert sein, also ein Explosive angebracht worden sein bei jeweils einem und dafür gesorgt haben, dass man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich gleichzeitig sie zur Explosion gebracht hat.
Es heißt ja auch, dass diese Pager relativ frisch an die Hezbollah geliefert worden sind. Und ich frage mich, die Hezbollah, die überall einen Angriff vermutet, warum hat man diese Geräte nicht kontrolliert?
Das ist eine sehr gute Frage, worauf ich auch keine Antwort habe. Aber wahrscheinlich ist man nicht davon ausgegangen oder man hat es nicht gefunden. Wir wissen ja, wie professionell Geheimdienste mittlerweile vorgehen. Möglicherweise ist dort etwas verwandt worden, was so auch der Hezbollah nicht aufgefallen ist. Aber du sprichst es an, wenn es Israel war, noch einmal, wir müssen davon ausgehen, dann ist es so, dass sie da natürlich auch einen psychologischen Punkt getroffen haben. Also ins Innerste der Hezbollah vorzudringen. Jetzt zeigt man, dass man nicht nur in der Lage ist, Hezbollah-Anführer überall umbringen zu lassen, sondern man schafft es gleichzeitig, hunderte dieser Pager zur Explosion zu bringen, da Tausende zu verletzen. Es gibt ja auch Dutzende Tote offenbar. Und das ist etwas, was wirklich einmalig ist in der ja auch jetzt laufenden Kriegsphase.
Benjamin Netanyahu hat ja tatsächlich Anfang der Woche angekündigt, die sichere Rückkehr der israelischen Bewohner in das Grenzgebiet zum Libanon, wo ja die Hezbollah sitzt, sei nunmehr Teil von Israels Kriegszielen. Und dieses Gebiet beschießt die Hezbollah seit Oktober beinahe täglich mit Raketen und Drohnen, sodass eben Zehntausende Israelis evakuiert werden mussten. Paul, diese Ankündigung Netanjahus von Anfang der Woche, ist die nicht auch ein Indiz dafür, dass Israel für den Angriff auf die Pager verantwortlich ist?
Ja, das ist es sicherlich. Und es könnte schon Teil einer möglicherweise größeren Operation sein. Also diese Explosion der Pager könnte der Beginn auch einer möglichen Bodenoffensive sein. Darüber wird in Israel eigentlich seit Wochen, seit Monaten diskutiert und vor allem wird darüber diskutiert, ob Israel präventiv das tun sollte. Also seit dem 7. Oktober, und ich war häufig dort als Reporter, höre ich das und wird es argumentiert, dass man nicht darauf warten solle, dass die Hisbollah mit Raketen möglicherweise auf Haifa oder auch auf Tel Aviv schießen könnte, übrigens mit Raketen, die weitaus gefährlicher sind als Hamas-Raketen, und dass Israel selbst in die Offensive gehen sollte. Und das könnte jetzt ein Teil davon sein. Das ist die eine Option. Die andere Option wäre, dass man der Hisbollah klar aufzeigt, wie mächtig nicht nur der israelische Geheimdienst ist, sondern auch das Militär, und das als Warnung verstanden werden könnte, dass weitere Dinge folgen. Allerdings ist es in so einer Situation natürlich so, dass wir auch davon ausgehen müssen, dass die Hisbollah auf das antworten wird.
Genau, die Hisbollah hat bereits Vergeltung angekündigt. Wie könnte die aussehen, diese Vergeltung?
Diese Vergeltung könnte ja im weitesten dazu führen, dass tatsächlich israelische Großstädte angegriffen werden mit großkalibrigen Raketen.
Über die die Hisbollah verfügt,
sehr viel weitreichender noch einmal als die Hamas. Und wenn die Hisbollah mit Raketen angreifen würde, wirklich großflächig, dann könnte sie auch den Iron Dome damit außer Kraft setzen. Und sie könnte wirklich empfindlich auch zivile Ziele treffen. Das ist sehr viel gefährlicher für Israel als das, was wir von der Hamas dort gesehen haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch der Iran natürlich jetzt wieder eine Rolle spielen wird. Denn wir wissen, der Iran und Hisbollah, das ist eigentlich eins. Und in den vergangenen Monaten haben wir ja bereits gewartet, dass es möglicherweise einen iranischen Angriff geben könnte, wiederum auf die Tötung eines Hamas-Anführers im Iran. Das ist dann nicht passiert, diese Vergeltung des Iran. Sehr wahrscheinlich auch, weil die USA und andere klargemacht haben, was das wiederum bedeuten könnte. Aber auch für den Fall jetzt, muss man sagen, ist es so, dass die Hisbollah, davon gehe ich aus, in einer Form antworten wird. Ob es tatsächlich so sein wird, dass man Großstädte angreift, das ist offen, aber ganz sicher wird man eine Aktion durchführen.
Du hast gerade den Iran erwähnt, und bei den Explosionen am Dienstag im Libanon ist auch der iranische Botschafter verletzt worden. Also zum einen, dass man im Umfeld des Botschafters solche Pager findet, mit denen ja wiederum die Hisbollah nur kommuniziert, deutet das darauf hin, dass es da eine Verbindung gibt?
Ja, gut, die Verbindung, glaube ich, ist uns allen klar. Das war offenbar ein Bodyguard, der diesen Botschafter bewacht hat, und dass das eine dort ins andere fließt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Verletzung des Botschafters zusätzlichen Einfluss darauf haben wird, wie der Iran reagiert. Die Frage ist ja, wird es eine lokale Reaktion sein, also die Hisbollah, oder wird sich der Iran möglicherweise daran beteiligen? Das wiederum wird der Iran alleine daran bemessen, wie gefährlich wiederum ein Angriff sein könnte dann für das eigene Regime. Also die gleiche Debatte, die in den vergangenen Wochen geführt wurde, seit August.
Paul, die Lage in Nahost könnte also weiter eskalieren. Die andere Frage ist, was bedeutet all das, was jetzt seit Dienstagnachmittag geschehen ist, eigentlich für die israelischen Geisel, die immer noch in der Hand der Hamas sind?
Bedeutet nichts Gutes für diese Geiseln. Auch in den ganzen Verhandlungen ist man nicht weitergekommen bislang, auch wenn der Druck in der israelischen Bevölkerung größer geworden ist und immer größer wird. Aber ich sehe nicht momentan, dass es eine Chance auf Freilassung gibt.
Paul, ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke dir, Dagmar.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da freuen sich die Anleger von Microsoft. Die Hintergründe weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar.
Anne, wie macht Microsoft seine Investoren glücklich?
Ja, und zwar erhöht Microsoft seine Quartalsdividende um 10%. Ab dem 21. November bekommen die Microsoft-Anleger 83 Cent pro Aktie statt wie bisher 75 Cent. Außerdem hat Microsoft ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 60 Milliarden Dollar angekündigt. Das ist etwa 2% des aktuellen Marktwerts von Microsoft. Und auch in der Vergangenheit hatte es ja schon Rückkaufprogramme gegeben. Im letzten Jahr zum Beispiel wurden schon Aktien im Wert von 17 Milliarden Dollar zurückgekauft. In den letzten 12 Monaten hat die Microsoft-Aktie 32% zugelegt. Die Anleger sind einfach so begeistert von Microsoft, weil der Konzern es geschafft hat, schon sehr früh in dem ganzen KI-Spiel mitzuspielen. In 2023 war Microsoft ja schon sehr früh in den ChatGPT-Macher OpenAI mit eingestiegen. Diese Woche führte Microsoft auch nochmal neue KI-Tools ein. Die Anleger waren happy. Die Microsoft-Aktie schloss gestern mit einem Plus von 0,9%.
Und dann lass uns noch auf Intel schauen, Anne. Die wollten in Magdeburg ein Werk errichten, aber das Projekt ist auf Eis gelegt. Wie reagiert die Börse darauf und wie geht es jetzt weiter?
Ja, das Projekt wird jetzt voraussichtlich um 2 Jahre verschoben. Grund ist ein Sparprogramm. Auch die Pläne für ein Werk in Polen wurden erstmal auf Eis gelegt. Teil des Sparprogramms sind aber auch noch andere Dinge. Zum Beispiel sollen Immobilien verkauft werden und 15.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Eigentlich sollte in Magdeburg ja eine Megafabrik mit 3.000 Arbeitsplätzen entstehen. Intel wollte 30 Milliarden Euro investieren, der Bund wollte 10 Milliarden beisteuern. Der Produktionsbeginn für die Chips war dann für etwa 2027 geplant. Intel hat tatsächlich einfach den Boom um KI ein bisschen verschlafen. Die Chips können nicht mit denen von Nvidia konkurrieren, weil die einfach nicht leistungsfähig genug sind für die rechenintensiven KI-Anwendungen. Und die Nachfrage nach klassischen Prozessoren geht auch zurück. Intel will da jetzt aber aktiv dagegen vorgehen und hat jetzt auch eine mehrjährige Partnerschaft mit der Amazon-Tochter AWS angekündigt. Dabei wolle man zusammen in maßgeschneiderte Chip-Designs investieren, die im KI-Bereich eingesetzt werden können. Die Anleger reagierten tatsächlich super happy über diese Sparmaßnahmen und die Ankündigung mit der Amazon-Partnerschaft. Die Intel-Aktie legte gestern um 2,6% zu.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Haushalt nicht nur in der Ampel ein schwieriges Unterfangen ist, sondern auch für den Tupperwarenkonzern. Der steht nämlich kurz vor der Insolvenz.
This is Tupperware. The airtight plastic containers that keep good foods fresher longer.
Mehr als 700 Millionen Dollar Schulden soll die Firma der 1000 praktischen Plastikbehälter haben. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte das Unternehmen noch diese Woche Gläubigerschutz beantragen. Dabei war die luftdicht verschließbare Tupper-Aufbewahrungsbox in den 50er Jahren eine kleine Revolution. Sie hielt Lebensmittel tatsächlich länger frisch. In einer Zeit, in der nicht jeder Haushalt einen Kühlschrank hatte, war das ein echter Mehrwert. Tupperware, das ist aber auch mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand. Tupper, das ist die Plastikdose mit dem Burp, dem charakteristischen Schließgeräusch. Und dieses Burp wollte Brownie Wise erlebbar machen. Sie ist die Erfinderin der Tupper-Party, was in den 50er Jahren zu einem Hausfrauen-Happening wurde, das das Nützliche mit dem Angenehmen verband. Heutzutage rekrutieren viele Tupper-Ladies ihre Kundinnen und Tupper-Party-Gastgeberinnen auf YouTube.
Sie nimmt dieses tolle Produkt, nämlich unseren Küchenrollenhalter. Richtig klasse, hat eine super Standfläche.
Und zwar ganz toll für eingelegte Dinge wie Schafskäse, wie Essiggürkchen, aber auch so diese kleinen Mozzarella-Kügelchen.
Mit der Ultra Pro 3,5 Liter kannst du backen, garen, braten, einfrieren, auftauen und erwärmen. Alles in einem Produkt.
Aber das Strukturvertriebssystem rechnet sich nicht mehr, so wie das Hausfrauenmodell. Zwar kann man die Küchenhelfer allesamt auch über den Online-Shop bestellen, aber das geht ja auch anderswo und oft deutlich günstiger. Und so fiel die Aktie nach der Insolvenznachricht im regulären Handel um 57%. Wir lernen, es kommt eben nicht nur auf die inneren Werte an. Während es beim Inhalt einer Tupperdose noch immer ums Haltbarmachen geht, hat der Vertrieb einer Tupperdose das Haltbarkeitsdatum ganz offensichtlich überschritten.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Berlin sein Image mit einer Kampagne aufzupolieren versucht, die mal wieder zeigt, die Stadt kokettiert mit dem, was sie nicht hat und was sie nicht kann. Zur Höchstform in dieser Disziplin brachte es einst Klaus Wowereit, wie wir hier in einer Arte-Dokumentation hören.
Ich habe aber dann auch mal bei einer Wirtschaftskonferenz in London den berühmten Spruch gemacht, arm aber sexy, Berlin ist arm aber sexy.
Sexy findet es offenbar auch der mittlerweile CDU-geführte Senat, die Schwächen Berlins zu Stärken umzudeuten. Ein paar Kostproben aus der neuen Image-Kampagne gefällig? Bitteschön.
Wenn wir nix auf die Reihe kriegen, warum stehen dann alle Schlange?
Oder
wir können unfreundlich, aber auf die nette Art.
Liebe Berliner Regierenden, wenn schon selbstbewusste Koketterie, dann auch richtig. Deshalb haben wir ein paar Slogans entworfen, die ihr gerne nutzen könnt. Zum Beispiel: Bei den anderen scheißt der Teufel immer auf den größten Haufen. Auf Berlins Bürgersteigen erledigen das die Hunde. Oder: Bei den anderen hat man die Qual der Wahl. In Berlin werden Wahlen zu Wiederholungsqualen. Und noch: Bei den anderen bleibt man auf dem Boden der Tatsachen. In Berlin auf dem Boden des BER. Oder, um es mit Reinhard May zu sagen:
In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.